SRF 4 News, Zeitblende.
Ein König, hoch zu Ross, eine schöne Prinzessin, die böse Hexe. Seit der Kindheit sind dies uns bekannte Figuren. Zu finden sind sie vor allem im Buch mit dem Titel «Kinder- und Hausmärchen», gesammelt durch die Brüder Grimm. Wenige Tage vor Weihnachten 1812 ist erstmals das Märchenbuch der Grimms erschienen. Enthalten waren gut 80 Märchen, darunter solche, die heute wohl alle kennen. Der Froschkönig, Rapunzel, das tapfere Schneiderlein. Heute, 200 Jahre später, gehören die Märchen der Brüder Grimm zu den erfolgreichsten Werken überhaupt aus dem deutschsprachigen Raum. Was aber macht den Erfolg dieser Märchen aus? Darüber sprechen wir in der heutigen Zeitblende mit dem Grimm-Spezialisten und Professor für Literaturwissenschaften Heinz Röllecke. Er lehrte während Jahrzehnten an der Universität Wuppertal und ist im wissenschaftlichen Beirat der Brüder Grimm-Gesellschaft. Mein Name, Matthias Heim. Heinz Röllecke, seit 200 Jahren beginnen viele der Grimm-Märchen folgendermaßen.
Es war einmal eine alte Geiss gsi, die hat 7 kleine Geissli gha. Und sie hat's gern gha, wie alle Mütter ihre Kinder gern haben.
Ist ein Märchen ohne den Einstieg, es war einmal, kein richtiges Märchen?
Doch, natürlich, durchaus. Es haben ja nur relativ wenig Grimmsche Märchen diesen Einstieg. Aber er ist so eine Art Schibolett. Man erwartet es, wenn jemand sagt, ich erzähle jetzt mal ein Märchen, also und er es nicht direkt aus dem Buch abliest, dann fängt er garantiert mit Es war einmal an. Das ist auch sehr schön, denn wer dann weiter zuhören will nach dieser Formel, der muss dann auch die Logik und die Gesetzmäßigkeiten des Märchens anerkennen, sonst wäre er ja Spielverderber. Dieses Es war einmal ist also die Lizenz, eine Wundergeschichte zu erzählen.
Und in dieser Wundergeschichte kommen ja dann regelmäßig auch wiederkehrende Figuren vor, auch Orte. Hier ein Beispiel aus dem Märchen «Brüderchen und Schwesterchen».
Es sind einmal ein Brüderli und ein Schwesterli gsi, denen ist die Mutter gestorben. Du hättest Brüderli, Schwesterli bei der Hand genommen und gesagt, seit die Mutter tot ist, haben wir keine gute Stunde mehr. Genau, Frau vom Vater, haut uns Alltag und kinkt uns. Wir kommen nur Herzbrot über zum Essen.
Was auffällt bei diesem Ausschnitt, es kommen Kinder vor, es kommt aber auch die böse Stiefmutter vor, auch ein wiederkehrendes Element in dieser Wunderwelt. Weshalb, Heinz Röllecke, ist eigentlich die Stiefmutter immer böse?
Ja, es begegnen immer die gleichen Figuren, wie Sie sagten. Das liegt daran, dass es Typen sind. Aber zu diesen Typen, also keine Individualitäten wie im Roman oder wie in der Novelle, sondern das ist die Hexe, die Stiefmutter, der König und kein Individueller. Also die Stiefmütter sind in der europäischen Literatur seit den Anfängen immer böse. Das ist auch in der mittelalterlichen deutschen Literatur nicht anders. In den Märchen sind sie auch zum Teil der mündlichen Überlieferung die Bösen schlechthin, wenn es um Auseinandersetzung mit den Kindern geht. Aber es gibt auch solche Mütter im Märchen. Und da hat Wilhelm Grimm im Laufe seiner Überarbeitung der Texte, es gibt ja 7 Auflagen, die immer wieder verändert wurden, einen schweren Fehler gemacht, indem er ein halbes Dutzend dieser Mütter, die auch bösartig mit ihren Kindern umspringen, in Stiefmütter verwandelt hat. Und das, wie gesagt, wirft ein noch grelleres Licht auf die Stiefmütter und natürlich ein ungerechtes dazu, denn die armen Stiefmütter im realen Leben, deren es ja früher sehr viele gab, frühe Sterblichkeit im Kindbett und so weiter, die mussten ja ersetzt werden, die hatten es ohnehin schwer genug. Und wenn die Kinder nun noch mit dem Vorurteil aufwachsen, Stiefmütter sind immer böse, das weiß ich aus den Märchen. Das, wie gesagt, war von Wilhelm Grimm ein Bärendienst, zumal er die Logik des Märchens damit kaputt gemacht hat, denn viele Märchen handeln von Ablösekonflikten. Also wenn die Tochter in die Pubertät kommt, das kennen wir aus dem realen Leben, dann gibt es irgendwie eine Auseinandersetzung mit der Mutter und die ist oft schmerzhaft und das Märchen bringt das in drastischen Bildern. Aber ein Ablösekonflikt von einer Stiefmutter ist eigentlich sinnlos und bietet nichts.
Sie haben eben vorhin beschrieben, wie es diesen generellen Typus einer Figur gibt. Weshalb gibt es nicht von derselben Figur unterschiedliche Charaktere?
Ja, das ist ja das Wunderbare am Märchen, dass sie durch ihr Typenhaftigkeit seiner Figuren ein herrliches Identifikationsangebot macht, vom kleinen Kind bis zum Erwachsenen. Jeder kann sich mit jeder Märchenfigur identifizieren. Ich will also Dornröschen sein, aber Dornröschen hat schwarze Haare im Märchen. Und ich bin blond, also fällt das schwer. Also hat Dornröschen keine schwarzen Haare im Märchen. Da kann ein Blonder sich identifizieren, ein Schwarzer, ein Rothaariger. Das spielt da gar keine Rolle. Und das war nur ein kleines Beispiel für alles Mögliche. Also, wie das Kinder gerne tun, die leiden mit den Figuren und sagen sozusagen, das bin ich. Ich leide mit den Figuren mit und ich freue mich mit den Figuren und ich bin am Ende erlöst von dem, was mich bedrängt und bedrückt hat.
Wir haben es hier mit Bösen, mit dunklen Gestalten zu tun. Eine andere dunkle Gestalt, die eben wiederholt auftaucht, ist die Hexe. Was unterscheidet eigentlich die Hexe von der bösen Stiefmutter? Sind es die Zauberkräfte?
Ja, die Hexe ist ja nicht verheiratet mit dem Vater, also die steht immer für sich alleine und sie hat Zauberkräfte, das ist der alte Hexenglaube. Allerdings haben manche Stiefmütter einen so hexenhaften Charakter wie die etwa in Schneewittchen später. Die kann also vergiftete Äpfel herstellen und kann ihr Kind nochmals zu töten versuchen. Also einige der Stiefmütter haben hexenhafte Züge, aber längst nicht alle. Aber alle Hexen haben natürlich hexenhafte Züge und da gibt's dann auch wieder Gemeinsamkeiten. Die sind immer alt und auf den ersten Blick hässlich und die meisten haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie Kinder essen wollen, und zwar aus dem Grunde, dass sie die Lebenserwartung dieses Kindes sich selber zumessen. Also das Kind hat vielleicht eine Lebenserwartung von 40 Jahren und wenn die Hexe eines kleinen Kindes habhaft wird und es aufisst, das war der Volksglaube, dann kann sie wieder 40 Jahre weiter existieren.
Und diese Hexen sollten dann auch gewissermaßen als warnendes, als belehrendes Beispiel dienen, namentlich auch wieder den Kindern?
Belehrend insofern, als das Kind lernen muss, sich dagegen zu wehren und dagegen durchzusetzen. So lernt das Kind mit Dingen, die es ängstigen, die es bedrängen, fertig zu werden. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Hexe zum Beispiel in Hänsel und Gretel am Ende endgültig verbrannt wird. Wenn man, wie man das in den USA zeitweise gemacht hat, die Hexe begnadigt, weil das zu angeblich zu grausam ist, und sie ins Altersheim bringt oder in die Psychiatrie, dann sind Kinder sehr böse, sehr unzufrieden und sagen, so geht das aber nicht. Die hat dem Hänsel und Gretel nach dem Leben getrachtet und die muss nun endgültig weg. Wenn wir die irgendwie wegsperren, dann kommt die da wieder raus und dann fängt dieselbe Malaise von vorne ran. Die Kinder sehen ja in der Hexe keine menschliche Figur, sondern die sehen ganz genau darin einen Typus, eine Hexe schlechthin. Das ist nicht die Hexe A oder B, sondern das ist die Hexe. Und das, wie gesagt, hängt mit der wirklichen Übersichtlichkeit der Welt für das Kind. Es gibt Bedrängendes, es gibt aber auch Helfendes, es gibt Böses, es gibt Gutes und du musst deinen Weg dadurch finden und das Märchen zeigt dir, wie das gehen könnte.
Und Märchen leben ja auch von diesen Gegensätzen Gut, Böse und auf der guten Seite haben wir dann beispielsweise die schöne Prinzessin, haben wir die goldigen Schlösser, haben wir gnädige, rettende Könige oder Adlige. Hier ein Ausschnitt aus dem Märchen Die drei Sprachen.
Der Jüngling stieg wieder hinab und weil er wusste, was er zu tun hatte, so vollführte er es und brachte eine mit Gold gefüllte Truhe herauf. Das Geheul der wilden Hunde verstummte im Augenblick. Sie waren verschwunden und das Land war von der Plage befreit. Der Burggraf aber stand zu seinem Wort.
Ich will dich gern meinen Sohn nennen und als meinen Erben einsetzen. Und über den Schatz, den du gehoben hast, kannst du schon jetzt ganz frei verfügen.
Das ein Ausschnitt aus dem Märchen Die drei Sprachen. Heinz Röllecke, wieso verkörpert der Adel, die Könige, in diesem Fall der Burggraf, in den Märchen oft, aber nicht immer, aber oft das Gute?
Ja, das haben Sie ganz richtig gesagt, oft, aber längst nicht immer. Also es ist wohl wie im realen Leben gewesen. Es gibt viele gute Herrscher und es gibt wenige böse. Die sind natürlich viel eindrucksvoller in der Geschichtsschreibung. Siehe Nero in Rom oder sowas, der wird der attraktivste Kaiser, weil er der Böse ist. Aber es ist im Märchen grundsätzlich so, dass das, was man gut nennt, also charakterlich gut und reif fürs Leben, dass das auch in schöner Gestalt und in schöner Umgebung in schöner Kleidung erscheint.
Aber wenn wir das politische Umfeld der Grimms um 1800 betrachten, und das finde ich eigentlich ziemlich interessant, dann befindet sich ja der Adel zu diesem Zeitpunkt vielerorts auf dem Abstieg und ist längst kein Vorbild mehr der Gesellschaft. Weshalb kommt der Adel dann in der Märchenwelt trotzdem in der Gestalt des Guten daher?
Erstens ist der Adel natürlich alt überliefert. Märchen sind zum Teil jahrhundertelang überliefert worden. Und da spielt der Adel eben diese Rolle, die gute und hilfreiche oder wie sie wollen. Und das soll man doch nicht plötzlich ändern, weil jetzt eine Adelskritik einsetzt, sagt man, dann ändern wir die alten Geschichten eben um. Die muss man als alte Geschichten stehen lassen, wie man bei Märchen immer darauf achten muss. Das geht leider heillos durcheinander. Was hat das Märchen früher bedeutet? Welche früheren Ereignisse spiegelt es? Und was kann es uns noch heute bedeuten? Und kommen unsere heutigen Gegebenheiten oder Weltanschauungen da rein oder nicht? Man hat auch nach dem Krieg immer wieder versucht, aus den Königen und Prinzen Bundeskanzler oder Bundespräsidenten zu machen. Das ist natürlich heillos schiefgegangen, weil damit der Typus König kaputt ist. So, und was die Adelskritik um 1800 angeht, so setzt das ja ganz langsam ein. Es sind ja vier wichtige Beiträge der Brüder Grimm sind aus dem Adel und die würden den Teufel getan haben, jetzt sich besonders Geschichten zuzuwenden, wo sie kritisiert werden oder sogar ad absurdum geführt werden. Die schreiben natürlich nur solche Geschichten auf, die sie gehört haben, wo der Adel auch ganz gut wegkommt oder wo er die ihm gemäße Rolle spielt. Das ist ja nur natürlich.
Heinz Röllecke, wenn wir ganz an den Anfang eben dieser Märchen-Erfolgsgeschichte gehen, vor 200 Jahren. Die Brüder Grimm haben also diese Geschichten gesammelt, aber was war das Motiv dahinter? Weshalb haben sie diese Volksmärchen zusammen begonnen und anschließend auch publiziert?
Es war ein allgemeines und ein spezifisches Motiv. Das Allgemeine ist, dass damals Deutschland und halb Europa von Napoleon besetzt war und man mit Recht, meine ich, den französischen Kulturimperialismus fürchtete. Das heißt, wo die hinkommen, da machen sie alles französisch und rotten sozusagen alle deutsche Kultur aus, auch die mündliche Überlieferung unserer Märchen, unserer Sagen, unserer Volkslieder. Und wenn wir die jetzt nicht aufschreiben und retten, dann sind die ein für alle Mal weg. Die individuelle Anregung kam von Clemens Brentano, also aus der damals modernsten deutschen Literatur, der Hochromantik. Die Hochromantiker waren aufs Mittelalter fixiert und auf dessen Kunstschätze und dessen Literatur. Das hatte die Aufklärung 100 Jahre vorher gründlich verboten, aber das war jetzt eine ganz neue Bewegung und auch da hieß es dann, ja, wir wollen diese Geschichten aus dem Mittelalter, die bis jetzt nicht aufgeschrieben worden sind, die die Leute sich aber noch erzählen, die wollen wir sammeln. Und das hat Clemens Brentano in Angriff genommen, genau wie vorher des Knaben Wunderhorn, und hat den Brüdern Grimm gesagt, das waren seine jungen Mitarbeiter, nun sammelt nicht nur Volkslieder, jetzt sammelt auch mal Märchen. Und zwar aus Büchern und aus der mündlichen Tradition. Und die jungen Brüder Grimm waren ja damals erst 18 und 19, haben das auch brav gemacht und haben daraus ein Buch gemacht. Und so kam die Erstauflage im Dezember 1812 zustande.
Aber war diese Sorge zum damaligen Zeitpunkt berechtigt, dass die erzählten Märchen eben vom Aussterben in Anführungs- und Schlusszeichen bedroht waren?
Die Sorge ist immer berechtigt. Das ist, was die Literaturwissenschaft einen Topos nennt. Also das ist immer so das Gefühl der Sammler. Da war früher mal ganz viel da und jetzt ist nur noch wenig da und bald wird gar nichts mehr da sein. Und das Gefühl ist mehr oder weniger berechtigt. Manchmal haben sie sich geirrt, Gott sei Dank. Aber oft war die Sorge auch da und groß. Und ich meine, was die Brüder Grimm uns schließlich 211 Texte da geschenkt haben, muss ich sagen, sagen, dafür sind ja mindestens 5.000 nicht aufgeschrieben worden. Die sind dann auch weg. Ne? Also da können wir diesen Sammlern gar nicht dankbar genug sein.
Das ist die Zeitblende auf SRF 4 News zu den Märchen der Gebrüder Grimm, die kurz vor Weihnachten 1812, also vor 200 Jahren, erschienen sind. Mein Gesprächsgast ist Heinz Röllecke. Wenn wir uns nochmals die erste Ausgabe betrachten von 1812, dann war ja bereits auch folgendes Märchen mit dabei.
«Da schickt der Herr das Kälbli naus, es soll das Wässerli läpple. Das Kälbli läppelt das Wässerli nit, das Wässerli löscht das Fürli nit, das Fürli brennt das Prügli nit, das Prügli trifft das Hündli beißt das Jockli nit, das Jockli schüttelt das Birnli will nit fallen. Da schickt der Herr den Metzger naus, es soll das Kälbli metzle. Der Metzger metzelt's Kälbli nit, das Kälbli läppelt das Wässerli löscht das Fürli brennt das Prügli nit, das Prügli trifft das Hündli beißt das Jockli schüttelt's Birnli nit, das Birnli will nit fallen. Da schickt der Herr den Schinder naus, ihr soll den Metzger hängen. Der Schinder will den Metzger hängen, der Metzger will das Kälbli metzle, das Kälbli will das Wässerli läpple, das Wässerli will das Fürli lösche, das Fürli will das Prügli brenne, das Prügli will das Hündli treffe, das Hündli will das Jockli beiße, das Jockli will das Birnli schüttle, das Birnli, das will fallen.
Der Jockli will gar Birnli schüttle oder auf Hochdeutsch, das Bienchen will nicht fallen. Dieses Märchen stammt, wie andere übrigens auch, aus der Schweiz. Offenbar hatten also die Grimms Zuträger aus dem ganzen deutschsprachigen Raum.
Ja, vor allem aus dem Österreichischen, aber auch in die Schweiz gibt es zunächst schüchterne, nachher aber heftige Verbindungen. Also das Birnli will nicht fallen, steht wahrhaftig in der ersten Auflage, ist dann in der zweiten eliminiert worden, weil es in Gedichtform war und das wollte man nun mit den mitten zwischen all den Prosa-Märchen nicht haben. Aber später sind dann Schüler der Brüder Grimm, die waren ja Professoren, in die Schweiz als Lehrer oder auch als Professoren gegangen, die Brüder Wackernagel vor allem. Und die haben wieder bei ihren Schülern, bei ihren Studenten nachgefragt und haben dann auch Schweizer Beiträge an die Grimms geschickt, von denen ja auch 6 bis 8 aufgenommen worden sind. Also das da man schon sehr ernst die Sprachengemeinschaft, zumindest mit der deutschsprachigen Schweiz, und wollte auch da aus dem Repertoire einiges aufnehmen. Natürlich durchaus nicht erschöpfend, das ist ja späteren Schweizer Märchensammlern und Herausgebern vorbehalten geblieben.
Solche Beispiele von Märchen mit Schweizer Ursprung ist ja etwa der starke Hans oder die 3 Sprachen. Wir haben eingangs einen Ausschnitt davon gehört. Auch der Vogel Greif oder die Brautwahl. Ist an diesen Märchen irgendetwas typisch für die Schweiz oder unterscheiden diese sich eigentlich kaum von den Geschichten aus Mitteldeutschland?
Also das müsste man sehr, sehr scharfsinnig untersuchen. Auf den ersten Blick sieht man keine Unterschiede. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn Märchen spielen ja nicht an bestimmten Orten, noch nicht mal in bestimmten Gebieten. Also da wird außer Bremen kommt kein einziger Städtenamen in Grimms Märchen vor und auch keine Gebiete. Es wird ab und zu wird allerdings gesagt, mal in der Schweiz war einmal ein Graf oder sowas, aber mehr wird ja auch nicht gesagt.
Sie haben vorhin erwähnt, dass der Jockli will gar Birli schütteln oder eben das Birnchen will nicht fallen in den ersten Ausgaben drin war, dann rausgekippt wurde, weil es in Versform gehalten ist. Also ist das auch ein Beispiel dafür, woran man sieht, dass die Brüder Grimm auf eine gewisse Stimmigkeit innerhalb der Sammlung geachtet haben?
Ja, natürlich. Also sie waren ja, wie ich eben sagte, sehr jung, als sie anfingen. Sie hatten kein Vorbild, sie hatten keine Theorie. Da haben sie erstmal gesammelt, was ihnen sozusagen vor den Schreibblock kam. Das waren Märchen, das waren Sagen, das waren Legenden, das waren Rätsel, das waren Scherze, das waren Kindergeschichten und das haben sie alles aufgeschrieben. Und dann haben sie die, die sie am schönsten und ältesten fanden, die haben sie eben zusammengestellt zum ersten Band. Da sind also durchaus nicht nur Märchen drin. Also sie haben gerade in ihrer Jugend auf diese Gattungseigenarten keinen Wert gelegt und später war ihnen das auch zu schade, Texte, die ihrem inzwischen errungenen Gattungsvorstellungen nicht entsprachen, einfach herauszunehmen. Das wäre ja auch zu schade gewesen. Aber sie haben im Laufe der 7 Auflagen, eben vor allem Wilhelm Grimm, doch immer mehr versucht, wie sie es eben andeuteten, ein einheitlichen Märchenton zu finden, der also solchen Geschichten adäquat ist. Und das ist ja eine der glänzendsten Leistungen der deutschen Literaturgeschichte, wie Wilhelm Grimm diesen Ton gefunden hat. Das Buch ist das meistgedruckte, das meistgelesene und bis heute bestbekannte deutschsprachige Buch aller Zeiten. Und das liegt an Wilhelm Grimms Stil und nicht an den Geschichten. Fontane hat mal gesagt, die Geschichten, ja, die finden sich überall. Die aufzuschreiben ist zwar verdienstvoll, aber das ist nicht das Entscheidende. Dass solche Geschichten populär werden und bleiben, das ist ausschließlich dem Stil zu verdanken und das ist Wilhelm Grimms Meisterwerk. Ich will das einem kleinen Beispiel sagen. Wenn Sie einem deutschsprachigen Kind abends auf seinen Wunsch oder von selbst das Schneewittchen von mir aus vorlesen, oder sagen wir mal den Sterntaler, kleineren Text, so. Und dann wünscht sich das Kind in der Regel am nächsten Abend dieselbe Geschichte nochmals. Wenn Sie jetzt in dem Sterntaler Text 2 oder 3 Worte ändern, bekommen Sie garantiert Protest von dem Kind. Nein, das war gestern anders. Und das geschieht nur, das hat man weltweit untersucht, bei Grimms Märchen. Nicht der Anfang vom Sterntaler. Es war einmal ein armes Kind, dem waren Vater und Mutter gestorben. Nicht dieses dem, so spricht keiner, so spricht auch heute keiner. Das fasziniert die Kinder derart. Und wenn sie dieses dem weglassen und sagen, es war einmal ein Kind, dessen Eltern waren gestorben, dann haben sie garantiert Protest. Und das finde ich eine einmalige Geschichte, die sonst noch nicht irgendwo begegnet ist.
Sie haben von dieser Gattung der Grimmschen Märchen gesprochen und von diesem unverwechselbaren Stil. Was ist denn das Erfolgsrezept dieser Märchen, dass sie eben, wenn immer möglich, auf dieselbe Art und Weise erzählt werden und eben auf diese einzelnen Wörter ankommt?
Ja, also das sind zweierlei Dinge. Das eine ist die Überlieferung der Stoffe. Märchen geben Antworten auf Fragen. Das sind Erklärungsgeschichten. Und die Welt war und ist sehr erklärungsbedürftig. Warum ist das so? Wie wird sich das enden? Und was ist daran? Was ist daran? Das ist die Neugier der Menschen. Wenn sie wissenschaftlich, technisch nicht befriedigt werden kann, dann macht man sich eine Geschichte. Zum Beispiel Säuglingssterblichkeit. Warum stirbt jedes dritte Neugeborene früher? Das war unerklärlich. Es wurde genauso behandelt wie das andere und war tot. Ja, dann erfindet man eine Geschichte, damit sich die Sorge und die Angst in einer Figur konzentrieren kann und nicht diffus bleibt. Und dann kommt da Rumpelstilzchen, der nimmt die Neugeborenen weg und isst sie auf oder erzieht sie bei sich oder macht sie zu Dämonenkindern. Und dann ist das Rumpelstilzchen-Märchen fertig, nicht? Der ist gierig auf Kinder und jetzt passt mal auf, ihr Eltern, die ihr diese Geschichte hört, zieht eure Lehre daraus, passt auf, sagt den Namen des Kindes nicht zu früh, versucht stattdessen den Namen des Dämon herauszukriegen, dann ist euch vielleicht zu helfen. Nicht? Das ist eine große Not der Menschen, die nach solchen Hilfsmitteln rufen und da geben die Märchen nicht in praktischen Rezepturen, sondern in Bildern und in Geschichten wirkliche Anleitungen. Sie sind auch zum Teil Trostgeschichten, sie sind vor allem optimistische Geschichten, die immer wieder sagen, man kommt durch alle Situationen durch, wenn man es nur richtig macht. Aber jetzt kommt, wie eben gesagt, als Entscheidendes für den Welterfolg der Grimmsche Ton dazu, den man sogar in japanischen Übersetzungen wiedererkennen kann, wie mir viele Kollegen in Japan bestätigt haben.
Heinz Röllecke, ich möchte jetzt zum Schluss der Sendung den Bogen zur Gegenwart schlagen. Die Grimms hatten vor 200 Jahren die Märchen gesammelt, um sie eben, wie wir gehört haben, vom Aussterben zu bewahren. Sind wir heute an einem ähnlichen Punkt, dass die Grimm-Märchen trotz des 200-jährigen Erfolgs aber in der Zwischenzeit bedroht sind durch andere Geschichten, sprich Harry Potter, durch eine ganz andere Tätigkeit auch der Kinder und Jugendlichen, sprich elektronische Spiele beispielsweise?
Ja, leider, muss man sagen. Und es ist natürlich ein großer Verlust, wenn ein Kind völlig ohne Märchen aufwachsen muss. Das ist höchst bedauerlich, dass die Medien, vor allem die optischen, diese Märchenerzählungen und Vorlesungen verdrängen. Denn selbst wenn sie Märchen verfilmen oder im Bild bringen, das sind ja keine Märchen mehr. Das nimmt ja den Kindern die Fantasie im Kopf weg. Und das guckt man sich an wie jeden anderen Bilderschmarrn auch. Das ist nichts. Aber es gibt Gott sei Dank eine Gegenbewegung. Die Märchen waren ja in Deutschland Mitte der 60er Jahre bis etwa 75 sehr verpönt, 10-12 Jahre lang, da wurden sie förmlich ausgerottet. Und danach kam eine Gegenbewegung, die bis heute anhält. Und das zeigt, dass hier doch eine Besinnung eingetreten ist und nach meiner Kenntnis auch sehr viel jüngere Mütter ihren Kindern wieder Märchen erzählen. Also, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch, sagt Hölderlin. Wo die Gefahr ist durch die Überfremdung durch Medien, scheint auch sich eine Gegenbewegung der unverzichtbaren alten Geschichten anzunehmen.
Also, wie die Märchen ein Happy End haben, so gibt's auch aus Ihrer Sicht hoffentlich ein Happy End für die Märchenerzähltradition.
Oh ja.
Heinz Röllke, herzlichen Dank für das Gespräch. Die Ausschnitte aus den Märchen haben erzählt Trudi Gerster, Robert Schmid und das Theaterensemble Klagenfurt. Mein Name Matthias Heim. Diese Ausgabe der Zeitblende und alle früheren Ausgaben können Sie jederzeit auch online nachhören unter srf4news.ch oder als Podcast herunterladen.
SRF 4 News Zeitblende.
Hier folgen nun die Nachrichten.